Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Grüß Gott. Lars Sebastian, bei so Filmen hat sich das ja eingebürgert mittlerweile, dass vor dem Start des Films so Triggerwarnungen eingeblendet werden. Also so Vorsicht Schimpfworte, Vorsicht Alkoholkonsum. Und vielleicht sollten wir das zum allerersten Mal auch hier machen in dieser Episode, denn wir werden doch das ein oder andere kontroverse Thema besprechen. Also an alle Leute, die irgendwie Probleme mit spontanen Wutanfällen oder Bluthochdruck oder sowas haben. Ja, also das wird hier heiß hergehen. Also lieber vielleicht nochmal überlegen, ob ihr hier weiterhören wollt. Aber ihr zwei, ihr seid entspannt, oder?
Ja, kennst mich doch. Also ich bin entspannt. Da brauchen wir Wutanfall-Disclaimer, glaube ich, nicht einblenden von meiner Seite aus. Ja, sexuelle Inhalte wahrscheinlich auch nicht. Also
ja, mal schauen.
Gucken wir mal, was wir am Ende draufschreiben müssen.
Ja. Ja, ich bin auch entspannt, seitdem ich heute Morgen Sebastian sehe in etwas lachsfarbenem. Es ist einfach ein Trendsetter. Und ich meine, heute Morgen hat Hermes gemeldet, das kann alles kein Zufall sein. Und die Zahlen waren natürlich gut, ganz im Gegensatz zu Gucci, featured bei Kering.
Bis aufs Uhrengeschäft bei Hermes, muss man sagen. Aber das macht, ja, das kannst du vernachlässigen. Aber man sieht, Luxus läuft immer noch in einer gewissen Kategorie und in einer gewissen Käuferschicht. Aber wir haben genug andere Themen, über die wir sprechen können.
Haben wir heute.
Ja, das stimmt. Mal sehen, ob die gute Laune bei euch beiden die gesamte Podcast-Länge anhält. Denn wir sprechen über SAP. Droht da der Rausschmiss aus dem DAX wegen zu viel Erfolg? Fragezeichen. Sebastian hat eine Aussage von Richard David Precht ausgegraben, die ihn fassungslos gemacht hat. Lars hat eine unbekannte Top-Aktie dabei. Wir sprechen über Tesla, Uber, Waymo und Grab. Und zwar mit der Fragestellung, wer gewinnt den Raid-Hailing-Krieg. So, mein Gott, das war, ich glaube, das müssen wir, das sollten wir schneiden. Nein, lasst das einfach alles drin. Ich mache einfach mal weiter. Silber ist ausgebrochen, Kursziel $100. Wir haben eine Hörerfrage, wie immer, im Gepäck. Besteht das Risiko, dass große Staaten wie die USA pleite gehen? Die Frage hat Sebastian eingesendet. Und wir haben noch den womöglich besten Dividenden-ETF mit dabei. Und wie immer könnt ihr auch eine Fragestellung einsenden, eine Hörerfrage, und zwar an Sebastian.
podcast@by-the-dip.de.
Wunderbar. SAP, erstes Thema. Zu viel Erfolg, Rausschmiss aus dem DAX. Also SAP hat Zahlen gemeldet, die waren sehr gut, die sind an der Börse mittlerweile 250 Milliarden wert, also mit Abstand das größte deutsche Unternehmen. Und jetzt kommen da Probleme auf, weil der DAX so konstruiert ist, dass eine einzelne Position maximal 15% des gesamten Index ausmachen darf. So, da steht SAP kurz davor und das bringt in der Hinsicht Probleme mit sich, weil ja dann ETFs möglicherweise gezwungen werden, ihre Positionen zu verkaufen, was dann den SAP-Kurs wiederum unter Druck setzen könnte. Und da ist natürlich weder das Management von SAP noch die Aktionäre glücklich darüber. Und insofern stellt sich jetzt die Frage, also wird der DAX umkonstruiert oder muss sich SAP nach einem neuen Index-Listing umsehen? Also gehen die dann, was weiß ich, in die USA oder so? Leute, was sagt ihr dazu?
So, du meinst so in die USA wie Linde. Also die haben wir ja auch verloren wegen dieser ganzen Problematik. Und der DAX wurde ja deswegen schon angepasst von 10% Kappungsgrenze auf 15. Und bei SAP, ich will noch eine interessante Info mit reinwerfen, weil jetzt jubeln alle über SAP und die tollen Zahlen. Ich empfehle mal jedem, der eine Chartplattform hat, schaut euch mal den Oktober 2020 an. Wenn damals der CEO Christian Klein hat damals die Prognose kassiert und gesagt, naja, wir müssen mehr investieren in Cloud und deswegen werden die Ziele, die wir jetzt ausgegeben haben, nicht erreicht. 30% Kursverlust allein in einem Monat, also vor fast 4 Jahren. Und jetzt jubeln alle und sagen, ach, das hat SAP so toll gemacht. Also da möchte ich nur mal hier ein bisschen auf diese Scheinheiligkeit hinweisen, was damals alle doof fanden und wie dann doch ein CEO wirklich gesagt hat, naja, die Zukunft liegt aber woanders. Und in Kauf genommen hat, diese 30%, die musst du ja auch erstmal rechtfertigen, und dann recht hatte. Also da muss man schon sagen, Chapeau. Aber um aufs Thema zu kommen, Timo, ich finde, also ich bin das sehr zwiegespalten. Ich meine, in den USA im S&P 500, da hast du gar keine Kappungsgrenze, aber du hast halt 500 Werte drin. Also da wird halt mal eine Apple oder verschiedene Tech-Firmen mal 6-7%. Du hast aber dann so ein Extrembeispiel, wir hatten es schon mal angesprochen, Dänemark, da hast du um die 16 Werte drin und eine Novo Nordisk mit 65%. Also ich bin da eher für einen Kompromiss. Ich finde 15%, wenn wir schon mal in Deutschland endlich ein Unternehmen emporbringen, was mal wirklich einen halbwegs vernünftigen Börsenwert international auf die Waage bringt, dann sollte man den nicht bei 15% beschneiden, sondern vielleicht irgendwo bei 30 oder 35, wenn man sowas will. Aber die Konsequenz könnte wirklich sein, dass wir nächstes großes, gutes, vor allem stark marktkapitalisiertes Unternehmen wieder verlieren, weil die einfach sagen, naja, wir können den Aktienkurs gar nicht antreiben, weil, wie du gesagt hast, Timo, Fonds dann einfach beschränkt sind auf diese Kappungsgrenze und verkaufen müssen. Also das finde ich, also da müssen wir die Aktienkultur mehr fördern, und da bin ich also absolut dafür, dass wir hier einen Kompromiss eingehen und nicht unbedingt die Kappung ganz wegnehmen, aber irgendwie deutlich höher legen.
Ja, ich habe nicht viel hinzuzufügen. Sebastian hat mein Beispiel mit Dänemark, und es gibt auch noch ein paar andere Länder, wo wir sehr, sehr dominante Unternehmen haben, gebracht. Es gibt, natürlich braucht es irgendwo eine Grenze. Ja, wenn am Ende des Tages ein Unternehmen 50% des Index ausmacht, dann wird sich auch jeder überlegen, dann kann ich theoretisch auch das Unternehmen im Depot haben und der Rest fällt hinten runter. Andererseits ist das nun mal die Realität, und nicht immer sind so Zwischenlösungen gut. Und das klingt manchmal auch nach Stückwerk. Ich würde aber in dem Fall einfach sagen, setz mal auf 20% hoch und schau, wie lange das gut geht. Also weil du so generelle Lösungen einfach nicht finden kannst. Es sind ja auch nicht so allzu viele Unternehmen im Index, bei denen man jetzt aktuell annehmen könnte, sie könnten hier irgendwie ein Gegengewicht schaffen. Insgesamt halte ich die Zusammenstellung und ich erneuere mein Angebot. Ja, vielleicht machen wir auch gerne zu dritt, unterstützen wir, wie man einen deutschen Leitindex vielleicht noch ein bisschen besser, insbesondere auch ein bisschen durchlässiger nach unten, weil wir haben ja relativ gute Unternehmen auch im MDAX, sogar eine ganze Menge. Wenn ich mir da die Top 15 ansehe, da sind man mindestens die Hälfte der Unternehmen, die sind teilweise internationale Weltmarktführer. Eine Kronis ist sehr interessant und. Es gibt einige. Deswegen, ich halte nach wie vor die Zusammenstellung des Index für verkehrt. Solange man es aber eben so macht und sagt, wir möchten uns auf 40 Werte beschränken, ich glaube 60 oder 70 wären sinnvoller, dann, dann setzt die Grenze halt nochmal hoch, weil du darfst als ETF-DAX-Anleger, darfst du die SAP auch nicht verlieren. Ansonsten hast du nämlich sofort einen sehr viel unattraktiveren Sparplan. Also setz die Grenze ein bisschen hoch und dann schauen wir, wie lange es reicht.
Aber warum 60 oder 70 Werte und nicht 100 oder einfach nur 50, also 10 on top? Wobei, das würde wieder den MDAX, der MDAX ist ja eigentlich der große Verlierer von dieser DAX 30 auf DAX 40 Umstellung, ne? Also der MDAX hat da wirklich sehr gelitten, und es ist zumindest jetzt kurzfristig nicht absehbar, dass der so ein bisschen aus dieser Talsohle rauskommt, oder?
Also es ist nicht die einzige Lösung, wollte ich nur dazu sagen. Die Umstrukturierung wäre nicht, nimm jetzt 50 oder 60 Werte, sondern noch mehr. Und wir haben gesehen, dass Unternehmen, die wie eine, als Startup sicherlich eine Erfolgsstory, aber eine Delivery Hero gehört da einfach nicht in DAX. Eine Wirecard ist was anderes. Betrug ist eine ganz eigene Liga. Das kann, wenn das jetzt alle vorher gesehen hätten, ja, dann wäre das Debakel gar nicht erst entstanden. Aber ich glaube einfach, dass da noch ein paar mehr Unternehmen reingehören und dass man die Kriterien ein bisschen anpassen müsste. Aber solange das nicht passiert.
Oder ich will jetzt gar keine große politische Diskussion machen, aber wenn man sagt, wir wollen den DAX auf 30 oder jetzt 40 Werte beschränken, müsste man halt politischerseits die Weichen stellen, dass, du hast es schon ein bisschen gestreift, das Thema, Lars, dass hier eine Konkurrenz im DAX entsteht. Und Tech ist momentan einfach das große Ding. Also gerade in den USA, die großen Hyperscaler mit ihren Cloud-Zentren und ihren Datenzentren, hier eine Amazon oder Alphabet oder Meta. Und da können wir ja froh sein, dass wir sowas jetzt mal annähernd in Deutschland haben, dass wir hier überhaupt was von diesen neuen Technologien auch haben mit einer vernünftigen Bewertung. Aber der Rest ist halt so weit abgeschlagen, also auch die Autobauer, die hier unter dem chinesischen Druck zusammenbrechen, dass da gar keiner momentan emporkommt. Und da wäre, natürlich ist das jetzt nicht eine Lösung von heute auf morgen, aber da die Weichen zu stellen, dass du mehr von diesen Unternehmen hast, dann wäre es auch wahrscheinlich mit der Kappungsgrenze gar kein Problem, weil alle werden wertvoller und die SAP ist halt dann eine von 2, 3, 4 Tech-Konzernen und würde wahrscheinlich irgendwo bei 10, 12, 13% vielleicht dann irgendwo gewichtet sein. Also das ist ja auch diese Imbalance, diese Unwucht, die wir haben, weil wir halt fast so wie ein bisschen in eine Dänemark-Richtung gehen, die in den Novo Nordisk kam, und bei uns ist halt der große Star eine SAP. Und so, was sie momentan tun und auch wie die Zahlen ausschauen, also auch Umsatzwachstum beispielsweise nächstes Jahr immer noch prognostiziert 12%, dann 2026 nochmal 12%, EBITDA 2025 fast 30% und dann nochmal 16% Wachstum. Also da werden Werte geschaffen und da wird die Firma automatisch wertvoller werden. Also von daher, wir brauchen eine Lösung, und wenn wir mehr solche SAPs hätten, würde sich wahrscheinlich auch keiner hier beschweren.
Diese kleineren Werte tragen ja oftmals auch relativ wenig zu der Wertentwicklung des Index bei, weil die halt einfach so ein geringeres Gewicht haben. Und insofern ist das vielleicht dann auch nur, also ich könnte mir vorstellen, dass da zumindest aus dem Ausland eine Headline käme oder vielleicht die Perspektive, dass die Deutschen sich jetzt irgendwie ihren etwas verstaubten alten Industrieindex irgendwie jetzt zurecht schrauben, um vielleicht irgendwie so ein bisschen besser dazustehen oder ein bisschen konkurrenzfähiger zu sein. Aber das ändert ja nichts an der Problematik, dass wir möglicherweise einfach zu wenig innovative Technologiefirmen hier in Deutschland haben. Und das wird sich auf absehbare Zeit auch nicht ändern.
Ja, wenn wir erfolgreiche Autobauer hätten, wäre es auch okay. Also das ist einfach ein bisschen die Problematik. Das kommt jetzt hier zusammen. Und jeder, der jetzt sich die Unternehmen im DAX anschaut, der wird sich ja eh schon wundern, der Index sieht ja wirklich gar nicht so negativ aus. Eben weil es eine SAP gibt, eben weil es einige exportorientierte Unternehmen gibt. Das sind die Autobauer auch, aber eben mit überschaubarem Erfolg. Also von daher, es ist dann auch schon, auch wenn es uns nicht gefällt, gerecht, wenn ein Index in etwa das widerspiegelt, was im Land so los ist. Und dass wir nun mal immer noch ein sehr autolastiges Land sind, das, wenn man sich allein anschaut, indirekt, glaube ich, fast 3 Millionen Angestellte kommen aus dem haben irgendwie mit dem Automobilsektor zu tun, dann ist das mal eben unsere derzeitige Industrie.
Aber, der DAX notiert auf Rekordniveau und die Wirtschaft lahmt und die Stimmung ist schlecht. Also irgendwie spiegelt der DAX jetzt ja auch nicht unbedingt 100%ig gut die Situation hier in Deutschland wieder.
Das tun letztlich die Magnificent Seven, sind ja auch nicht so erfolgreich, weil sie nur im eigenen Land erfolgreich sind. Also das wären, wenn du global erfolgreiche Unternehmen hast, dann ist das ja für eine Volkswirtschaft durchaus interessant. Das muss also nicht ja alles in-house fabriziert werden. Aber muss man schon sagen, ja, eine Siemens läuft jetzt auch nicht so schlecht, wenn wir uns das übergeordnet anschauen. Wir haben ja durch das, man muss ja auch nicht den Abgesang hier auf sämtliche deutsche Unternehmen einstimmen.
Das stimmt. Wer ist denn jetzt mal abgesehen von unseren drei DAX-Favorites, was ist denn so ein Unternehmen, wo ihr ab und zu gerne auch mal draufschaut oder wo es vielleicht euch auch mal so in den Fingern gejuckt hat? Also Lars hat jetzt Siemens genannt. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr spannendes, interessantes Unternehmen. Gibt es da noch andere Werte, wo ihr mal zumindest euch so ein bisschen tiefer in die Recherche begeben habt? Und
aus dem DAX oder?
Aus dem DAX, ja. Aus dem DAX.
Also wir hatten es im Podcast schon, eine Münchner Rück, finde ich, ein hochspannendes Unternehmen. Okay. Ich gucke auch immer auf die Allianz. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht so die DAX-Unternehmen, wo ich draufschau oder auch die deutschen Unternehmen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja ETF-lastig. Ich habe auch ein paar Unternehmen oder ein paar 37 Aktien im Dividendendepot drin. Ich habe auch noch eine Henkel zum Beispiel mit drin, finde ich auch ein ganz spannendes Unternehmen. Ah, aber mein Fokus ist dann sonst schon internationaler, also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann eher die langweiligen deutschen Werte, also vermeintlich langweilig wie eine Henkel oder eine Münchner Rück. Langeweile ist gut, Henkel? Wenn du Dividenden willst.
Warum die Henkel?
Ich finde, die Henkel ist gut aufgestellt, du kriegst gute Dividenden, die machen ein Geschäft, was einfach zu verstehen ist, wo sie tätig sind. Also ich finde, das ist ein grundsolides Unternehmen im Dividendenbereich. Also ich hab die gerne im Depot.
Mhm. Muss ich zustimmen an der Stelle? Ich habe sie in meinem Depot, in dem es um passive Einkünfte geht. Du willst da diese, also wenn du Henkel schon hörst, dann denkst du an maximale Langeweile. Aber es gibt nun mal Tage, wo du morgens aufwachst und dann siehst du E-Mails über Wahlen, Naturkatastrophen, Pandemien und so weiter. Und dann erinnerst du dich, okay, ich habe aber auch ein paar Werte im Depot, da ist das völlig egal. Und das sind so diese defensiven Langeweile. Ich gucke die mir nicht mal an. Also ich könnte dir nicht sagen, wie sich Henkel in den letzten 3 oder 4 Tagen im Kurs, okay, ich habe im Best Vestor drüber geschrieben, da habe ich auf den Kurs geschaut, ansonsten interessiert es mich nicht. Ja, ich schaue, dass die Dividenden reinkommen, sie sind leicht steigend. Und, das muss man auch immer dazu sagen, wer jetzt sagt, ja, aber was ist denn Procter & Gamble? Sicherlich, aber Procter & Gamble hat gewisse Währungsrisiken für mich. Und ich denke da in 5- und 10- Jahreszeiträumen und ich möchte einfach auch Dividenden in meiner Heimatwährung. Das ist jetzt keine Kaufempfehlung, aber deswegen super boring. Aber manchmal will man ein bisschen was davon haben.
Werbung. In einer der letzten Ausgaben habt ihr ja bereits mitbekommen, dass Bitpanda für Kryptoeinsteiger ein richtig gutes Angebot hat. Kostenlose Sparpläne und Wertpapierkäufe bereits ab 1 Euro, enge Spreads und ein kostenfreies Depot. Aber wir wissen natürlich, dass viele unserer Zuhörer hier bei The Dip schon ein beachtliches Vermögen in ihrem Kryptodepot angelegt haben. Und deswegen möchte ich euch heute auf ein sehr starkes Angebot von Bitpanda aufmerksam machen, nämlich Bitpanda Wealth. Bitpanda Wealth ist ein Angebot von Bitpanda für vermögende Privatkunden und Vermögensverwalter, die individuelle Lösungen nutzen möchten, um größere Volumina zu handeln. Bei Bitpanda Wealth steht dir ein persönlicher Relationship Manager zur Verfügung, der dich bei der Umsetzung deiner Kryptostrategie unterstützt. Bitpanda Wealth ist ein starkes Angebot für jeden Privatkunden, der sich über eine persönliche Betreuung freut, wenn er sein Vermögen in Krypto investieren möchte. Der Link zu Bitpanda hängt unten drin in den Shownotes. Dort könnt ihr euch auch ein völlig unverbindliches, kostenfreies Erstgespräch für Bitpanda Wealth sichern. Wie gesagt, der Link zu Bitpanda, der hängt unten drin in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren.
Das ist aber das, was du willst bei Dividenden. Also ja. Super boring willst du bei einem Dividendenwert.
Ich habe eine Idee, wie man den DAX vielleicht auch noch mal ein bisschen attraktiver machen könnte, weil es gibt ja da durchaus auch einige nicht nur grundsolide Ausschütter, sondern sehr, sehr starke Ausschütter, dass die DAX-Unternehmen einfach anfangen, auch mal quartalsweise auszuschütten, was in den USA ja gang und gäbe ist. Und in Deutschland klingelt es immer nur einmal.
Ich habe eine Idee, wie wir den DAX noch vergleichbarer machen können. Wir können nämlich auch die Dividenden rausrechnen, wie beim S&P 500. Dann sehen wir, wie es wirklich um uns bestellt ist.
Ja, dann ist
und schon
es nicht
mehr so offensichtlich.
Schön.
Ja, unser ja, Kursindex ist, so ist nämlich eine Katastrophe gegenüber vielen anderen Kursindizes. Und dann sehen wir das Debakel, was du angesprochen hast, Timo.
Aber generell, ja. Wir können, denke ich, im DAX noch optimieren. Da ist Spielraum. Aber generell sind die einzelnen europäischen Landesbörsen zu klein verglichen mit dem dominierenden US-Markt. Also wenn es mal der Schritt gewagt würde und es gibt eine europäische Börse, da wäre ja ein unglaublich tiefes, großes Volumen drin. Und ich würde behaupten, dass dadurch auch die Marktkapitalisierung automatisch nach oben gezogen wird. Also warum gehen Unternehmen, machen die ein IPO in USA? Weil du viel mehr Kapital anziehen kannst. Du machst das Gleiche wie hier, aber du kannst mit viel mehr Kapital rechnen und einer höheren Bewertung. Also das ist auch was. Wir haben natürlich eine fragmentierte Börsenlandschaft und dann in Deutschland, ich habe es nicht mehr im Kopf, wie viele Börsen haben wir? 10 oder 9 verschiedene Landesbörsen und dann hast du Frankreich nebendran und dann gut, Großbritannien ist jetzt nicht mehr Eurozone. Aber jeder hat irgendwie eine Börse, jeder wurschtelt vor sich hin und das nimmt natürlich alles Liquidität.
Aber, Sebastian, wenn wir diese Regionalbörsen nicht hätten, dann hätten wir auch diese Neo-Broker nicht und dann hätten wir höchstwahrscheinlich auch den sehr, sehr kostengünstigen, eigentlich kostenfreien Handel nicht. Weil das ist eigentlich ein System, was darauf beruht, dass es diese Regionalbörsen gibt, weil das sind ja jetzt nicht, also wenn es jetzt als nur Xetra oder die Börse Frankfurt, die Börse Stuttgart gegeben hätte, dann wären diese kostenfreien Modelle eigentlich gar nicht aufgekommen, weil die sind ja erst durch das Payment for Order Flow aufgekommen und das funktioniert ja nur, wenn du ganz viele einzelne Börsenplätze hast.
Aber du könntest es doch wahrscheinlich, also wenn du es nicht über eine Landesbörse routest, sondern ich bin jetzt mal in regulatorischem Sprech an einen, wie nennt man es jetzt, systematische Internalisierer, also das heißt eine Art, du landest, sind wir konkret, du schickst es an die Baderbank oder Lang und Schwarz oder sonst. Das macht ja auch Robin Hood in den USA so, dass die teilweise an Darkpools routen. Also ich bin mir nicht sicher, ich will mich jetzt aber auch gar nicht auf dünnes Eis bewegen, ob es nicht noch Alternativen gäbe, also auch gar nicht gegen die Neo-Broker. Ich könnte mir denken, die hätten dann auch was gefunden. Aber sind wir mal realistisch, dass es eine gemeinsame europäische Börse gibt, wo alle irgendwie versammelt sind, das wird schon am Widerstand der Länder dann hinterher wieder scheitern.
Ganz kurz, ich rufe einmal mein Management an und frage, ob ich vertraglich verpflichtet bin, über anderthalb Stunden hinaus hier an dem Podcast teilzunehmen. Bin ich? Wer hat denn das ausgehandelt? Ich meine, wir haben jetzt für das erste Thema fast 20 Minuten. Okay. Ja, danke für nichts.
Du bleibst hier sitzen, bis wir fertig sind.
Solange, egal wie es dauert hier.
Oh, ich habe heute Bock auf 4 Stunden irgendwie. Also, das heißt?
Wir machen so einen Silvester-Podcast.
Ja, genau. Okay, also Signal verstanden. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wobei, eine kurze Anmerkung, Sebastian, ich glaube, das wird kommen. Ich glaube, das wird der Next Step bei den Neo-Brokern, dass die selber irgendwie ein Market-Maker-System aufbauen. Und weil dieses Payment for Order Flow, haben wir ja schon oftmals drüber gesprochen, das wird ja ab 2026, wird das also entweder komplett eingeschränkt werden oder es wird zumindest sehr, sehr schwierig, das noch weiter umzusetzen. Aber können wir ja irgendwann nochmal aufgreifen zu gegebenem Anlass. Lass uns rüber zu der Aussage von Richard David Precht, die du mitgebracht hast, Sebastian, die hat dich fassungslos gemacht. In unserem Vorgespräch hast du gesagt, das ist ein Skandal.
Ja.
Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal Fleisch an den Knochen geben. Was hat er denn gesagt?
Ja, ich denke, Lanz und Precht, den Podcast kennt jeder, ist ja, ich behaupte mal, Deutschlands reichweitenstärkster Podcast. Ich gucke ja bei uns immer aufs Ranking. Wir sind ja so im Wirtschaftsbereich, wo wir uns vorarbeiten, aber die sind natürlich deutschlandmäßig Platz 1.
Ganz
ich
muss knapp auch sagen, das ist einer meiner. Denen. Ganz
klar. Ja, genau. Es wäre schön. Aber es ist auch einer meiner Stammpodcasts. Also ich bin Hörer fast der ersten Stunde und ich weiß noch, die erste Folge, die hatte ich mal in Italien am Strand mehr angehört. Und es gibt etliche Meinungen von den beiden, wo ich sagen kann, da gehe ich d'accord. Es gibt auch etliches, wo ich sage, das sehe ich anders. Aber ich finde den Meinungsaustausch gut und es sind auch einige Dinge, wo ich mir gerne auch andere Meinungen anhöre, mit denen ich nicht übereinstimme, aber wo ich dann drüber nachdenke und sage, ja, ist meine Meinung da noch richtig oder nicht? Also das mal vorab. Ich bin ein großer Fan der beiden. Aber ich habe in der letzten Folge, das war Folge 163, das heißt, wenn die Ausgabe von uns online geht, dann werden die beiden schon Folge 164 haben, das heißt die vorletzte Folge, etwas gehört, was Richard David Precht einfach mal so rausgehauen hat in Richtung, und ich spiele es euch gleich vor natürlich, was Finanz- und Geldanlagen angeht. Und ich lasse es mal kurz diese 40 Sekunden hier laufen, damit alle dabei sind.
Also muss die Rente aus anderen Quellen finanziert werden. So, das findet die FDP gut, ne? Ein bisschen zocken an der Börse und das Geld mit in die Rentenversicherung reinnehmen. Ach,
zocken,
und so.
Zocken würde ich das gar nicht nennen, Richard. Das ist
Das ist Quatsch. Da geht es um 1 oder 2%.
Genau, das ist der Punkt.
Das ist Spielgeld. Das ist ja, das genau. Hört sich an, als wäre es eine große Idee, wenn man die Rente anders ist es nicht.
Da hast du recht. Das ist der Tropfen auf den heißen Stein. Aber es ist kein Zocken. Es ist kein Zocken, wenn du als Staat sagst, wir versuchen sozusagen auch am Kapitalmarkt.
Ich halte die Zukunft des Finanzsystems für enorm fragil. Es wird zwar, deswegen wird ja nur so ein kleiner Betrag genommen, weil man ja selber weiß, wenn wir jetzt mit einem großen Betrag dahin gehen, dann gehen wir ein enormes Risiko ein. Also nehmen wir nur so einen Spielgeldbetrag.
Gut, also das spricht erstmal für sich. Und ich habe die Ausgabe, die Folge mir angehört beim Joggen. Und ich war richtig wütend über diese Aussage. Ich sage euch auch warum, weil ich Richard David Precht ist für mich jemand, der liest nicht nur eine Überschrift oder noch die 5 Zeilen drunter. Das ist jemand, der liest vielleicht 50 Bücher, der spricht mit Experten in Hintergrundgesprächen, der ist gut vernetzt, das ist ein super schlauer Denker. Ich schätze ihn, auch wenn ich mit ihm bei einigen Sachen nicht übereinstimme. Aber dann innerhalb also dieses Podcast Lanz und Brecht mit der Reichweite einfach mal so rauszurotzen und zu sagen, naja, das ist an der Börse alles Zockerei und das Finanzsystem ist so fragil und zerbricht und das bringt alles nichts. Das finde ich schon, wie in unserer Telco gesagt, irgendwo einen Skandal oder einen kleineren Skandal, weil wir gerade in Deutschland davor sind, dass so das zarte Pflänzchen einer Aktienkultur wieder entsteht. Wir wissen alle, dass wir Geldanlage an der Börse brauchen. Und ja, natürlich kann man an der Börse zocken, keine Frage. Aber auch die Studienlage ist ja eindeutig, dass wenn du breit diversifizierst, in die Aktienmärkte investierst, kannst du damit Geld aufbauen. Das hat nichts mit Zockerei zu tun. Und da gibt es etliche Bücher, da gibt es etliche Studien. Und deswegen fand ich es wirklich auch so ärgerlich, dass hier mit dieser Millionenreichweite rausgehauen wird, das ist nur doofe Zockerei. Und dann bleibt das so stehen. Ich meine, Markus Lanz hat noch etwas eingegriffen, das fand ich gut. Aber es war jetzt nur ein Teilaspekt dieses Podcasts. Es ging jetzt in der Folge auch nicht um Geldanlage. Aber ich fand das wirklich ärgerlich, das so zu torpedieren. Wenn man sagt, und wenn Richard David Precht sagt, ich bin kein Fan von Aktien und dem, dann kann man das natürlich sagen, aber dann kann man es auch ein bisschen dezidierter darstellen, auch Beispiele bringen und sagen, das ist jetzt nicht meins, da kann dies und jenes passieren, okay. Aber so fand ich es, also wie gesagt, ich fand das wirklich ärgerlich, weil dieser Podcast aber hat so viel Meinungsbildung, ich bin gleich fertig, ich rede mich jetzt nicht in Rage, so viel meinungsbildende Wirkung, dass viele das wahrscheinlich übernehmen. So, jetzt du.
Okay, ich sehe da so eine Wutwolke über deinem Kopf aufsteigen.
Das ist nicht Wut. Also, ich fand es nur unpassend einfach, weil viele auf die Meinung natürlich bauen sicherlich und das so übernehmen, sagen, ja, wenn der Brecht sagt, das ist Zockerei, brauche ich mich nicht beschäftigen, weil das ist ein schlauer Mann mit vielen Büchern, der wird es wissen. Und in dem Fall halt eben nicht, sondern es geht auch anders.
Ich würde es nicht überbewerten, weil eigentlich hatte er recht. Ich würde diese eine kleine flapsige Bemerkung, die er gemacht hat, würde ich in diesem ganzen Kontext nicht überinterpretieren. Also was er ja gesagt hat, ist, unsere Rente funktioniert nicht mehr, das Umlagesystem ist kaputt. Er hat gesagt, also das, was jetzt da stattfindet, die kleine Reform, das hieß ja mal Aktienrente, das heißt ja jetzt Generationenkapital. Also darüber hat er ja gesprochen. Das ist zu wenig, das reicht nicht. Dieser kleine Klecks da irgendwie, der jetzt da reingegeben wird, um die gesetzliche Rentenversicherung zu stabilisieren, das wird es nicht bringen. Und ansonsten hat er gesagt, das Finanzsystem ist höchst fragil. Und ja, da könnte man mit Sicherheit jetzt reingehen und sagen, lass uns darüber diskutieren, ob er recht hat, dass das Finanzsystem extrem fragil ist. Aber ich würde sagen, wenn zumindest der IWF und in Teilen auch Ray Dalio und Leute, die jetzt also eher, sagen wir mal, also zumindest in puncto Ray Dalio, des Sozialismus unverdächtig sind, dann muss man diese Frage halt einfach seriös diskutieren. Und das andere, dass man ein bisschen Zockerei in der Börse, ja, finde ich auch nicht gut. Also irgendwie so ist es ja jetzt auch nicht. Sondern der Punkt ist, dass er sagt, hat das überhaupt Zukunft? Hat das überhaupt Zukunft, sich auf den Kapitalmarkt zu verlassen? Und da könnte ich dich jetzt fragen, Sebastian, und das ist jetzt irgendwie, also ich meine das jetzt gar nicht fies oder so, aber wenn du nicht auch der Auffassung wärst, dass der Finanzmarkt fragil ist, dann würdest du ja jetzt auch nicht eine 20% Goldposition physisch halten, oder?
Ich antworte gleich drauf, ja. Also zum einen, ich finde, man muss die Aussage nochmal trennen. Man kann jetzt wunderbar drüber diskutieren, ist der Finanzmarkt fragil? Das werden wir vielleicht auch ein bisschen jetzt noch streifen, wenn wir dann über die USA sprechen. Aber die vorhergehende Aussage war auch, das ist zu wenig. Ja, aber es ist ein erster Schritt, dass wir in Deutschland überhaupt, ich meine, Olaf Scholz, der mit seinem Sparbuch immer gekommen ist, dass wir jetzt überhaupt mal erkannt haben, was Länder woanders schon lange fördern, sei es in den USA, die 401ks, seien es verschiedene Geldanlagen in Schweden, dass wir jetzt versuchen, die Rente mal zu stabilisieren. Und ja, natürlich, 10, 20 Milliarden macht in unserem Rentensystem keinen Unterschied momentan. Aber wenn jetzt erstmal Erfahrungen gesammelt werden, wenn Politiker, die eh oftmals dem Finanzmarkt skeptisch gegenüberstehen, sehen, hey, aus den 10, 20 Milliarden sind 25 geworden oder 30. Hey, wir packen nächstes Mal, wenn wir Geld haben, nochmal 20 dazu. Das ist ja kein Prozess. Es ist in Deutschland undenkbar, dass jetzt eine Regierung hergeht und sagt, wir packen 200 Milliarden in die Börsen rein, weil das wird uns in 10 Jahren entlasten. Das ist unmöglich. Wir müssen in Deutschland klein anfangen. Und da, finde ich, wird das schon am Anfang sehr zerredet. Und was die Fragilität des Finanzsystems angeht, ich habe Gold, aber ich habe generell Sachwerte. Das heißt, selbst wenn das System einen Schlag bekommt, dann glaube ich trotzdem daran, dass ich Anteile an Unternehmen habe in Form von Aktien. Klar, Gold ist dann für mich eine Versicherung, aber ich habe auch eine bei meinen Immobilien Brandschutzversicherung und alles Mögliche und ich hoffe auch nicht, dass es brennt. Also ich habe das Gold, das entwickelt sich momentan. Wir haben Aktienmärkte auf Allzeithochs bombastisch gut, auch das Silber. Ich habe aber auch viel Aktien drin und Immobilien. Also ich bin schon optimistisch gestimmt. Aber ich streue natürlich mein Kapital wie jeder Investor, weil ich nicht weiß, was die Zukunft bringt. Aber das Finanzsystem, das ist jetzt auf absehbare Zeit gleich zerbricht, glaube ich auch nicht. Also ich fand diese Aussagen, man kann darüber diskutieren, ich finde es gut, Timo, dass du da auch eine Gegenposition einnimmst, ich fand die für jemand von Richard David Brecht, von dem ich wirklich viel halte, sehr unreflektiert und auch irgendwo ideologisch besetzt und das so rauszuhauen, das hat mich einfach gestört. Mag auch sein, dass mir das mal passiert in einem YouTube-Video, dann gerne Kritik an mich, aber die Reichweite, die haben, das finde ich, wir brauchen den Finanzmarkt und die Aktienkultur. Anders wird es nicht mehr gehen in Zukunft.
Ich fände das gut, wenn Richard David Brecht ein Reaction-Video zu dir machen würde.
Er ist ja auch gerne eingeladen, also Herr Brecht. Jederzeit, wir können das gerne diskutieren. Ja. Auch ich glaube, wir diskutieren hier sehr sachlich. Also mir geht es da nicht um Bashing, mir geht es da nur um einfach eine Klarstellung aus meiner, sagen wir mal, Finanzexperten-Sicht. Es gibt viele Bereiche, da werde ich sicherlich nicht ihm das Wasser reichen können, aber da können wir zumindest eine vernünftige Diskussion führen.
Also wer das möchte, dass Richard David Brecht mal auf unserem Podcast reagiert, der muss jetzt hier 5 Sterne da lassen und unseren Podcast abonnieren.
So.
So. Und jetzt ist Lars endlich dran.
Nö, alles gut. Also ihr habt im Prinzip alles völlig korrekt gesagt. Ich muss sagen, die selbst unterm Strich in der Aussage, in der Ausgabe, bin ich noch milde gestimmt, weil er eine andere ganz großartige Aussage in dem Podcast, da ging es ja eigentlich drum, getätigt hat. Er hat gesagt, ja, unsere Jugend ist überbehütet in der wahren Welt und unterbehütet in der virtuellen Welt. Das ist aus meiner Sicht eine grandiose Analyse. Ich sehe ihm das nach. Ganz einfach. Er hat inhaltlich, liegt er verkehrt. Das ist vielleicht auch nicht sein Kernthema. Das ist auch nicht seine Stärke. Er ist, und das muss er, wenn er die Dinge jetzt rein, ein Philosoph hat ja. Und das, ganz wichtig, das sehe ich nicht als kritisch. Man muss theoretisch darüber sprechen dürfen, was verkehrt und was gut läuft, ohne immer gleich einen Lösungsansatz bieten zu können. Und das macht er. Und wenn man sich den Kapitalismus, und ich glaube, er ist letztlich ein realistischer Kapitalismuskritiker, um es mal so zu formulieren, wenn man sich den anschaut, dann hat er wahnsinnig viele Auswüchse, die zum Teil vielleicht auch kommende Generationen auszubaden haben. Wir haben keine bessere Alternative gefunden. Ich finde, es gibt noch verschiedene Arten des Kapitalismus und es gibt sicherlich auch Entwicklungen, die wirklich dramatisch sind. Ich halte es auch für vollkommen unnütz, dass 10%, letztlich 1% über 40% der Vermögen auf diesem Planeten verfügt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das hat auch nichts mit reichen Kritik zu tun, aber ist ein anderes Thema. Und von daher, da liegt er meines Erachtens schlicht inhaltlich falsch. Er ist, was das angeht, der Theoretiker. Er ist insofern deswegen, also ich glaube, Böhmermann hasst Lanz. Sebastian hasst ihn ja nicht. Böhmermann haut alles gerade raus und mag überhaupt keinen Theoretiker. Ich kann aber auch mit jemandem wie Böhmermann leben, obwohl ich dem überhaupt nicht recht gebe in vielen Punkten. Ich finde grundsätzlich mal, es gehört ja auch Mut dazu, nach draußen zu gehen mit Standpunkten, für die man ja massiv angefeindet wird. Wenn man sich die Kommentare unter Böhmermann anschaut, dann kriegt er richtig Lack. Und so ist es bei Precht auch. Aber eigentlich willst du sowas. Nur anders entstehen können Denkanstöße auch nicht entstehen. Und von daher, Sebastian hat natürlich vollkommen recht, das war Quatsch. Ich mag es trotzdem konsumieren.
Ja, darum geht es ja gar nicht. Wie gesagt, ja, absolut. Ich bleibe weiterhin Hörer. Ich gebe dir
auch recht. Du hast recht. In der Sache hast du vollkommen recht.
Wir sind ja auch in der Welt, das merkt man ja auch oft, wo Leute sagen, der hat eine andere Meinung und dann will ich das gar nicht mehr hören. Also wie gesagt, ich schätze die beiden sehr, sehr. Das ist mir nur aufgestoßen und dachte ich, das passt ja auch richtig schön im Podcast rein, kann sich ja auch jeder mal eine Meinung bilden.
Kurzer Break, es geht sofort weiter. Ich habe hier ein großes Problem und ich möchte euch um eure Unterstützung bitten. Zuerst einmal möchte ich euch aber danken, auch im Namen von Sebastian und Timo, für euren Support, für eure Teilnahme hier. Wir packen richtig viel Energie und Herzblut in jede einzelne Folge, aber ohne euch wäre das nicht möglich. Vielen, vielen Dank. Mein Problem, der Hell hat sich einen Wettbewerb ausgedacht. Er hat nämlich gesagt, wenn ich die Zuhörer bitte, zu Abonnenten zu werden, egal auf welcher Plattform, dann machen das garantiert mehr Leute, als wenn du das machst. Ehrlich, wir müssen den Hell in seine Schranken weisen. Also, bitte tut mir den Gefallen. egal wo ihr diesen Podcast gerade hört, klickt auf Abonnieren und zeigt mir damit, dass ich diesen Wettbewerb gewinnen kann. Also, ganz herzlichen Dank. Jetzt abonnieren bitte. Und jetzt geht's auch sofort weiter.
Ist ja auch total gut, dass er mal irgendwie so einen raushaut. Wie gesagt, ich finde zum Beispiel nicht, dass er mit dem Gesamtkontext, in dem er das gesagt hat, inhaltlich verkehrt liegt. Da hat er vollkommen recht. Also diese Analyse ist vollkommen zutreffend aus meiner Sicht. Es ist nur halt durchgeklungen, dass er halt von der Börse insgesamt nicht so viel hält. Und das...
Er setzt Börse mit Spekulation gleich, nicht mit Anteilen von Unternehmen, die dort getauscht werden. Genau. Und wisst ihr was? Genau. Zum Teil... Ein Daytrader, 15 Jahre lang ausschließlich damit mein Geld verdient, hat volkswirtschaftlich, das hat natürlich einen sehr begrenzten Nutzen. Und was wir dann immer machen, ist früher zu sagen, ja, aber es arbeiten ja auch Leute bei Brokern und. Okay, fair point. Ja, am Ende ist das auch eine Form von Industrie. Und es gilt im Übrigen auch für ganz, ganz viele andere Berufe. Und das gilt natürlich sogar für künstlerische Berufe, wobei ich das niemals in Vergleich zueinander setzen würde. Aber wenn wir jetzt jede Tätigkeit daraufhin abklopfen, welchen volkswirtschaftlich tragenden Nutzen sie hat oder vielleicht sogar darüber hinaus bedeutungsvoll ist, dann wird es natürlich auch langweilig. Aber die Punkte selber, die sind halt deshalb nicht verkehrt. Also Timo, deswegen, ich weiß nicht ganz genau, was du meinst, er hat im großen Kontext recht. Weil es geht ja jetzt einfach nur darum, dass er sagt, Börse ist Zockerei.
Nee. Also Rente ist kaputt, so wie sie jetzt gerade läuft. Korrekt. Wir brauchen was anderes. Hat er auch gesagt, wir brauchen was anderes, wir brauchen einen großen Wurf, traut sich keiner ran, hat er auch gesagt, das war jetzt nicht in der Aufnahme, die Sebastian abgespielt hat, drin, aber ich habe das halt auch privat gehört, nochmal die komplette Folge. Und das ist vollkommen zutreffend. Ja?
Ja, wenn man halt so ein Bild hat davon, von der Börse, ich habe, glaube ich, als wir kurz drüber gesprochen haben, am selben Tag war bei mir im Tageblatt, hat die Diakonie gefordert, wir können doch direkt von Börsengewinn abzweigen zu Pflegegeld. So einfach, das ist einfach so ein Gedanke, wenn sich jemand, man wünscht sich ja bei jedem, der nach draußen geht mit einer Forderung, dass er sich einmal mit der Sache auseinandersetzt. Und das passiert aber eben nicht immer. Und trotzdem gibt es eine gute Überschrift, dass du ja von Börsengewinnen bereits heute besteuert wirst und dass du mit besteuertem Kapital da tätig wirst. Ja, das könnte man dann kleinrechnen, aber es macht halt eine gute Headline.
Ich glaube, wir würden auch gar nicht so sehr darüber diskutieren, wenn Richard David Precht nicht halt irgendwie als Philosoph gesehen würde. Und er ist kein Philosoph in meiner Sicht. Aus meiner Sicht, er ist ein sehr guter Publizist. Er ist jemand, der irgendwie Impulse für den öffentlichen Diskurs gibt. Aber er ist kein Philosoph, weil ein Philosoph macht nämlich genau das, was du ihm attestiert hast, Lars. Er macht sich nämlich eigene Gedanken um die Gesellschaft, um das Menschsein, um Identität, um solche Fragen. Und er entwickelt keine eigenen Gedanken, die auch nur ansatzweise in diese Richtung gehen. Ich meine, zu sagen, hey, ja, wir sind hier in unterschiedlichen Rollen in unserem Leben unterwegs, also sorry dafür.
In diese Richtung nicht. In Richtung Finanzsystem gebe ich dir recht. In anderen Bereichen nimmt er die Aufgabe wahr. Das muss man nicht mögen, man muss auch die Theorie nicht gefallen. Ich habe seine letzten beiden Bücher gelesen, wie sich Arbeit verändern muss. Das sind ganz klare Vorschläge aus seiner Sicht, wohin sich Arbeit in Zukunft entwickeln wird.
Es ist keine eigene Theorie. Das ist keine eigene Theorie. Er macht das, was klassisch ein Journalist macht. Er recherchiert, sammelt irgendwelche Daten ein, macht sich Gedanken und haut eine Meinung raus oder eine These oder eine Prognose. Und das ist keine Philosophie. Und wenn er nicht dauernd als Philosoph gesehen werden würde, dann würde man wahrscheinlich auch gar nicht den hohen Anspruch an ihn heransetzen. Irgendwie, ja, der muss es doch besser wissen. Also in meinen Augen ist er ein grandioser Publizist, grandioser Journalist. Ich gehe auch nicht mit allem d'accord, aber ich finde vieles sehr, sehr anregend und ich höre ihm auch sehr, sehr gerne. Aber ihm jetzt irgendwie anzuvertrauen, ja, jetzt löst doch mal die großen Fragen unserer gesetzlichen Rentenversicherung oder irgendwelche anderen großen Fragen, gesellschaftlicher Natur hier in Deutschland. Ich glaube, da wird der maßlos
überschätzt. Das hast du schlau gemacht, Timo. So wie du es formuliert hast, ich würde mir selber widersprechen, wenn ich dir jetzt nochmal widersprechen würde. Insofern, ich habe deinen Standpunkt vernommen. Danke, Timo.
Okay. Jetzt weiß ich gerade auch nicht mehr, ob ich noch Lust habe auf 4 Stunden.
jetzt gerade. Wir sind auf dem besten Weg.
Jetzt wird mir ja fast widersprochen. Nein, machen wir weiter.
Alles gut.
Unbekannte
zu was Banalem.
Zu was ganz Banalem. Unbekannte Top-Aktie. Wen hast du mitgebracht?
Ja, tatsächlich. Und ich gebe es zu, sie ist mir auch viel zu spät aufgefallen. Vielleicht hätte ich den belgischen Aktienmarkt noch besser screenen müssen. Lotus Bakeries heißt sie natürlich. Und wenn man sich den Kursverlauf anschaut, dann könnte man meinen, die machen doch irgendwas mit AI. Also schaut es euch gerne mal an. Es ist ein belgisches Unternehmen, mittlerweile ungefähr 10 Milliarden schwer, horrend hoch bewertet. Und ich gebe auch offen zu, mir zu hoch bewertet, wenn ich mir jetzt die Fundamentaldaten anschaue, obwohl sie eine ganz hervorragende Expansionsstrategie sehr erfolgreich in die USA umgesetzt haben. Und es ärgert mich regelrecht, dass ich mir den Wert angeguckt habe, erst kürzlich. Ich denke, der ist mir wirklich durch die Lappen gegangen. Aber naja, so oft, wenn du so ein Screening machst, bist du natürlich auch nicht im Food-Bereich und sagst, da wird dir schon irgendwas, das wirst du schon irgendwie mitbekommen, selbst bei einer Celsius-Holding, die wir hier mal besprochen haben. Der Chart sieht aber genau andersherum aus, das muss man auch dazu sagen. Also insofern, ich hoffe, einer von euch beiden hat die Aktie früher entdeckt. Und wenn nicht, dann hoffe ich hier bitte unten unsere zahlreichen By the Dip-Zuhörer. Ich drücke die Daumen, dass euch das früher aufgefallen ist. Aber wer kommt denn darauf, dass du mit Keksen so viel Geld verdienst?
Absolut gar niemand. Also ich habe die Aktie mal vor einem Jahr oder so davon gehört, mich nicht beschäftigt. Und ich habe mich jetzt nur damit beschäftigt, was du hier mitgebracht hast. Und ich habe sie nicht und ich wusste auch nicht viel. Ich habe sie mir jetzt gestern mal intensiver angeschaut. Ich meine, trotzdem noch Umsatzwachstum die nächsten Jahre zweistellig, so um die 10-12%. Gewinnwachstum EBITDA auch um die 12-13%. Also die wachsen weiterhin mit ihren Keksen und Produkten. Aber, und du hast es richtig gesagt, brutal teuer. Also das KGV ist so im Durchschnitt die letzten 8 Jahre bei 36. Aktuell 62 für 24, wird sich in den nächsten Jahren ein bisschen nach unten bewegen, weil, wie gesagt, der Gewinn wächst, aber wir sind immer noch bei einem KGV von 50. Und dann dachte ich mir, naja, vielleicht ist dieser Trend mit Keksen und Backwaren komplett an mir vorbeigegangen und ich habe mich dummerweise nur auf KI gestürzt. Also habe ich mal die Lotus Bakeries in eine Peer Group, also eine Vergleichsgruppenanalyse reingeworfen. Und egal, was man da anstrebt, ob man jetzt mit dem KGV die Vergleichsgruppe vergleicht oder mit dem KUV oder ob man den Enterprise Value errechnet und zur Marktkapitalisierung ins Verhältnis setzt, egal was, die sind immer brutal hoch bewertet und auch viel höher als alle in der weltweiten Vergleichsgruppe. Also die machen was richtig, sind aber momentan wirklich extrem ambitioniert bewertet. Aber ich sag's ganz ehrlich, hatte ich nie auf dem Schirm.
Was sind denn das für Kekse? Also sind das so Kekse wie in dieser Pizzeria in Düsseldorf, wenn man die 40 bestellt hat, kriegt man da irgendwie noch ein bisschen Rauschgift mitgeliefert? Oder was macht diese Kekse so besonders?
Du meinst, die Nähe zu Holland könnte ich ein geheimes Business aufkommen lassen? I don't know. Ich bin da auf die Seite gegangen, habe mir die Produkte angesehen. Die sahen wirklich ziemlich stinknormal aus, die Kekse. Ich glaube, das sind so Sachen, die auch häufig mal mitgegeben werden. Oder ich bin mir aber wirklich nicht sicher, ob die vielleicht hin und wieder beim Kaffee irgendwo dabei liegen. Sie müssen, wenn ich mir anschaue, wie sie in den USA gewachsen sind, dann müssen sie irgendwas richtig gemacht haben in diesem Markt. Sie haben auch unter Lotus Bakeries sind auch sehr, sehr viele Brands. Sehr, sehr viele, die ich auch überhaupt nicht kannte. Das habe ich dann einfach mal als Ausrede dafür benutzt, um zu sagen, ja, aha, wie hättest du sie auch beim Edeka um die Ecke finden sollen, sind ja nicht da. Aber nee, es sind wirklich Kekse und Kekse, wie es sie schon immer gab. Offensichtlich sehr schmackhaft.
Und ich füge mal noch kurz an, sorry Timo, von 2021 bis 2026, wenn die Prognosen stimmen, hat sich in der Zeit der Umsatz verdoppelt. Also auch krass.
Ja.
Lars, wie bist du denn auf diese Aktie aufmerksam geworden? Also vielleicht für all diejenigen, die das noch nicht wissen, das ist ja jetzt nicht so, als würdest du im Lübecker Tageblatt, falls es das überhaupt gibt, irgendwie so den belgischen Aktienmarkt, gibt es, okay, den belgischen Aktienmarkt irgendwie mal so durchgehst und dann mal schaust Lotus Bakery, sondern wie poppt so etwas bei dir auf?
Ja, das poppt normalerweise schon so in Form von Branchenanalysen oder so, wie Sebastian gesagt hat, wenn man sich einen Wert anschaut, dann schaut man häufig die Peers an und so weiter. Nur, du kannst hin und wieder auch Häkchen ansetzen, dass du sagst, ich möchte aber auch nur Aktien, die so und so hoch bewertet sind bei dem und dem Wachstum, also so klassisches Screening, da wäre sie ja nie aufgetaucht, das ist das Problem. Und Highflyer bleiben oft erstmal Highflyer, bis dann irgendein Event, das kann ein schwaches Quartal sein, dazu führt, dass dann diese Korrekturen kommen, die dann im Übrigen auch oft interessant sind. Also in dem Fall war es aber einfach ein Kommentar. Ich habe ein Video gemacht und da hat unten drunter jemand, ich gehe jetzt nicht immer jeden einzelnen Kommentar durch, aber ich lese ihn natürlich sehr gerne unter dem Video und da stand einer, was ist denn mit Lotus Bakeries? Und da sagte ich, jetzt kommt er hier mit irgendeinem australischen Explorer, der sich einen Namen gegeben hat, dann schreibe ich in der Regel nicht, also unter 50 Millionen Market Cap und dann noch mit australischer Eisen, da weiß ich schon, das brauche ich nicht weiterverfolgen. Aber in dem Fall habe ich mal gesagt, Lotus Bakeries, noch nie gehört. Dann denkst du natürlich erstmal, das ist ein asiatisches Unternehmen. Ja, und so kommst du nach Belgien und zu Keksen.
Und dann probieren wir uns jetzt auch mal an so einer Branchenanalyse. Und zwar werden wir jetzt mal den, ja, ich habe im Intro schon bewiesen, dass ich vielleicht mal vorher bei etwas komplizierteren Wörtern irgendwie da vorher eine Probe machen sollte. Also Ride-Hailing. Krieg. Also das Wort Krieg kann man auch wieder rausstreichen aus diesem Kontext. Wir gucken uns jetzt einfach ein paar Werte an, die in diesem Bereich tätig sind. Da kann man jetzt Tesla ist jetzt aktuell noch nicht tätig, das muss man mit dazu sagen, aber Tesla ist natürlich ein guter Aufhänger, weil Tesla jetzt wieder Zahlen geliefert hat und die sind viel besser ausgefallen, als der Markt das erwartet hat. Die Aktie hat einen ordentlichen Satz gemacht. Ich glaube, in der Spitze bis zu 12%. Wir nehmen übrigens aktuell am Donnerstagvormittag auf. Das nur als kleiner Disclaimer. Und wir versuchen jetzt einfach mal in diese Branche reinzugehen, weil, hey, Tesla hat ja zumindest angekündigt auf dem Robotaxi-Event, was vor 2 oder 3 Wochen stattgefunden hat, dass das also perspektivisch ein interessanter Markt für sie auch ist. Und höchstwahrscheinlich ist das tatsächlich ein sehr, sehr potenziell interessanter Markt, also ein riesiger Markt höchstwahrscheinlich. Und da gibt es halt neben Tesla noch andere Anwärter. Also Uber ist in dem Geschäft schon drin und tätig, Grab auch und Waymo macht zumindest Testfahrten in San Francisco und einigen anderen Städten.
Also und auch reale Fahrten.
Ja. Ja. Entschuldige, ich habe es nicht verstanden.
Achso, nee, Waymo, also man kann richtig buchen und also es sind nicht nur
beim Test,
würde ich ja denken, da sitzt keiner mehr drin, aber es sind Millionen von Kilometern mit Passengers.
Ja, Sie haben glaube ich, auch schon eine App entwickelt, also wo du dann wirklich buchen kannst. Ich habe jetzt auf LinkedIn von einem Kontakt von mir gesehen, der hat da sozusagen so eine kleine Reportage darüber geschrieben. Also war wirklich ganz, ganz lesenswert, wie das abläuft. Aber gehen wir mal jetzt weg von dieser Alltagsbeobachtung. Ist mit Sicherheit ganz witzig, irgendwie da mal einzusteigen und so eine Fahrt autonom zu machen. Aber glaubt ihr auch, dass das ein super großer Markt wird? Und wer hat die besten Chancen, sich da durchzusetzen? Lass uns einfach mal so versuchen, da reinzugehen und zu starten.
Also da hast du ein großes Thema aufgemacht. Ich denke, wir können nur ein paar Teilbereiche streifen. Ich finde erstmal vorab diese Fahrdienstvermittlung, das ist auch so ein emotional besetztes Thema. Wenn ich da auch mal so Kommentare lese, die einen sagen, das ist ganz klar, dass das Uber macht. Die anderen sagen, das ist Waymo, weil die haben 100.000 Fahrten die Woche und damit die ganzen Daten. Und der Nächste kommt und sagt, naja, das wird vielleicht dann doch wieder ein Anbieter aus Asien werden oder doch Tesla, also die Tesla-Fangemeinde. Ich finde, es ist jetzt momentan schwierig abzusehen. Ich würde, aber das ist nur ein Gefühl, Waymo, finde ich, ist so relativ clandestin im Hintergrund, macht sein Ding. Die in mehreren US-Städten fahren diese Autos bereits autonom. Du kannst sie per App rufen, die halten dann entsprechend an. Das funktioniert. Du hast so eine Art Operator, der diese Autos dann aus einer Zentrale auch mit bewacht, wenn da irgendwas wäre. Also ich finde, die machen das, was andere gerade groß versprechen. Aber das heißt ja auch nicht unbedingt, dass du dich damit dann durchsetzt. Also da ist viel im Gange. Aber gefühlt würde ich sagen, ist Waymo hier schon ganz vorne dabei. Bei Tesla weißt du es nie. Ich meine, schau dir dieses Robotaxi-Event neulich an, vor 2, 3 Wochen. Da waren alle enttäuscht. Gestern hat Elon Musk wieder geliefert. Er hat wieder gesagt, die Auslieferungszahlen sind besser und er wartet für nächstes Jahr wieder Wachstum. Und was erwartet er? 1 Million Robotaxis 2026. Und der Markt hat es ihm zumindest Stand jetzt, wo wir aufnehmen, wieder mal so halbwegs geglaubt. Also manchmal liefert er nicht, aber manchmal hat er dann doch wieder einen Knaller dabei. Also von daher, was man sagen kann, wird auf jeden Fall dieser Krieg nicht in Europa entschieden, sondern eher in USA und China. Weil bis wir hier irgendwas davon zulassen, wird das noch ein ganzes Stück dauern. Also das siehst du ja auch allein an den KI-Anwendungen auf den Handys, die jetzt bei Apple eben nicht ausgerollt werden. Also bei uns wird das definitiv nicht entschieden werden.
Gehen wir zwei Thesen noch mit rein. Also These Nummer eins ist, das wird ein kleiner Markt, also das wird so ein Winner takes the most, also irgendwie ein Duopol, höchstwahrscheinlich irgendwie so vergleichbar wie Airbus, Boeing. Und da muss man mal gucken, wer da noch besser wird. Und ich glaube, das Ding wird von dem entschieden, der den besseren Algorithmus hat fürs autonome Fahren. Und ich glaube, dass da Google aktuell ein bisschen besser ist als Tesla. Aber ich glaube, auf diese beiden Player wird es irgendwie im Zweikampf mit dem Algorithmus hinauslaufen.
Denkst du? Also das ist nur einer? Ich denke, es wird wie diese E-Roller-Kriege nur in groß. Also weißt du, das ging mit diesen E-Rollern in den Städten los hier. Da war Lime und dann Bolt und wie sie alle heißen. Und alle haben die ganze Stadt vollgestellt mit den Dingern. Natürlich, weil du durch schnelle Verfügbarkeit erreichen wolltest, dass einfach der Roller genommen wird, der jetzt gerade ums Eck ist und die Leute einfach den nehmen, der da ist. Also ich glaube eben nicht, dass alle sagen, ach Waymo, du hast uns überholt, du machst es, oder hey Uber, du hast es geschafft, oder hey Elon Musk, sondern alle werden irgendwo technisch relativ ähnlich sein, der eine schneller, der andere ein bisschen langsamer, aber hinten raus werden alle das hinkriegen und dann wirst du die Städte vollgestellt haben mit diesen ganzen Fahrzeugen und dann wird wahrscheinlich entscheiden, welches Fahrzeug ist am verfügbarsten. Das heißt, wie komme ich am nächsten hin? Wer hat die beste Technik? Wo ist es am komfortabelsten? Wer hat die Preise? Also so stelle ich mir das vor.
Ja, also das ist von euch beiden eigentlich ein gutes Beispiel. Das eine ist die technische Voraussetzung. Die ganzen E-Roller haben das ja nicht selber entwickelt, die Anbieter. Und das andere sind diejenigen, die draufsetzen. Also ich glaube, es werden am Ende des Tages nicht Tesla und Waymo-Fahrzeuge hier durch die Gegend fahren. Und ich glaube, es wird ein gigantisch großer Markt werden, weil es jedem, der durch eine Großstadt geht, sofort sinnhaft erscheint, wenn du den Verkehr da, den Individualverkehr rausbekommst, unter allen Aspekten. Also selbst wenn du dein Auto liebst, ist dir völlig klar, es gibt Strecken, da brauchst du wahrscheinlich noch eine ganze Zeit Individualverkehr, aber es gibt auch, die Einsatzgebiete sind gigantisch groß bis hin zu ganz vielen logistischen Aufgaben. Also ich glaube, das wird noch dauern, aber ich glaube, es wird ein Riesenmarkt. Aber das eine ist ja die Technologie, genauso wie irgendwann mal die Verbrennermotoren entwickelt wurden, aber da werden ja ganz, ganz viele Unternehmen dann drauf aufsetzen, sei es in Form von Lizenzmodellen oder was auch immer. Also das wird meines Erachtens passieren und das wird dann auch ein größerer Markt allein schon deshalb, weil wir ja Monopole nirgendwo zulassen.
Aber dann ist es ja trotzdem nur einer, weil schau mal, wer ist aktuell in der Lage, so einen komplizierten Algorithmus zu bauen, also der wirklich verlässlich autonom fährt. Und da gibt es ja momentan, glaube ich, zwei Modelle, die einfach miteinander in Konkurrenz sind. Also einerseits so dieses Kamerasystem da von Tesla und andererseits das System von Waymo. Und da, also ich weiß gar nicht, wer da noch mitentwickelt, aber ich habe gerade nicht den Eindruck, dass da noch irgendwer an das, was Waymo kann, gerade drankommt. Ist ja auch klar, wenn du brauchst ja so eine Datenpower, wie Google sie hat. Und kann ja sein, dass Tesla dann noch das bessere System entwickelt, wenn die Kameras und die Sensoren irgendwie, wenn das alles noch viel, viel besser wird. Und dann, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Lars, wird das so sein, dass du glaubst, die machen das nicht selber, also die bauen dann nicht selber irgendwie Autos oder verleiben sich irgendwen ein und machen die App selber, dass sie also auch die Fahrten wirklich abwickeln, sondern sie machen sozusagen ein Lizenzmodell und dann kriegen die Autobauer oder die App-Besitzer, also die Fahrten dann vermitteln, die werden dann so eine Lizenzgebühr bezahlen.
Also Tesla wird sicherlich seine Autos selber bezahlen, dass er bauen, das erwarte ich schon. Nur die Frage ist halt auch, wenn du Individualverkehr reduzierst, dann ist auch die Frage, wie viele individuelle Fahrzeuge du überhaupt haben willst. Also wie wichtig ist dann noch der Autobauer an sich? Ja, heute macht es natürlich einen Unterschied, ob du einen Porsche oder einen Ferrari, wenn du jetzt im Luxussegment bist, oder Lamborghini oder Aston Martin, läuft gerade an der Börse nicht so gut, aber wenn du dir diese Unternehmen anschaust, aber wenn du mehr oder weniger in ein bequemes Taxi einsteigst, in dem du vielleicht arbeiten kannst oder sonst irgendwie, ist vielleicht das Emblem vorne drauf nicht mehr ganz wichtig. Vielleicht wird es also etliche andere Anbieter auch noch geben, weil es so einfach sein wird, auf dieser Technologie dann aufzubauen. Und ich glaube, dieser Schritt von, ich bediene das Fahrzeug, diese Technikeinheit selber zu, ich bin einfach Fahrgast da drin, der ist riesengroß. Und deswegen glaube ich auch, dass sich die Landschaft für die Automobilanbauer sehr verändern wird, weil ja schlicht und einfach auch Elektroautos viel simpler zu bauen sind als Autos mit Verbrennermotor.
Und meine These wäre, Waymo gewinnt das Rennen holt sich Uber, also kauft sich Uber, weil dann sparst du dir das alles irgendwie in eine eigene Plattform da drauf zu bringen, die ganzen Kosten und insbesondere auch, wie lange das dauert, da irgendwie ein paar hundert Millionen Menschen irgendwie auf die Plattform zu bringen. Also du kaufst dir Uber, hast den Algorithmus und dann würde ich sagen, ja gut, vorne die Autobauer, die da, sich da irgendwie reinklinken wollen, also die müssen dann höchstwahrscheinlich eine Gebühr bezahlen an Uber beziehungsweise hinten raus Waymo. Und Tesla wird höchstwahrscheinlich abgehängt werden, also zumindest die Autos. Und die stellen dann möglicherweise noch das Ladenetz dann irgendwie so zur Verfügung. Also das wäre ein denkbares Szenario zumindest.
Aber da wird es noch einen in deiner Gleichung geben, der macht den Strich durch die Rechnung und das sind die Wettbewerbsbehörden. Also auch da musst du natürlich rechnen, ob die eine Waymo-Uber-Übernahme, sofern es dazu kommen sollte, dann auch wirklich genehmigen. Das hast du jetzt momentan ja auch in der Diskussion, ob Uber Expedia kauft, sind wir jetzt ein bisschen bei einer anderen Baustelle. Aber auch da ist ja nicht gesagt, dass hier sofort ein Zusammenschluss erlaubt wird und dann brauchst du ja nicht nur die Genehmigung in den USA, du brauchst die in den europäischen Ländern, du brauchst die in Asien, also wäre ich mir nicht so sicher, dass hier die Wettbewerbsbehörden erlauben, dass hier noch mehr Monopole, gerade bei den Tech-Konzernen, die ja eh schon in den USA ganz oben auf dem Radar sind, ob das erlaubt wird oder ob man nicht sagt, naja, müsst ihr selber entwickeln. Aber du kannst natürlich auch die Uber-Ingenieure dann abwerben oder wie auch immer. Also Lösungen gibt es immer.
Ja, also ich finde den Gedanken spannend und vor allem gibt es eine super Schlagzeile. Bautzos, Alphabet übernimmt Uber. Das ist schon mal gut. Und sie können, es wäre schon auch, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, nicht, dass ich die verkehrten Zahlen habe. Wäre schon, 170 Milliarden sind kein Pappenstiel. Ist halt die Frage, ob sie nicht mit deutlich weniger das auch bekommen, was sie vielleicht haben wollen. Also das wird auf jeden Fall sehr dynamisch. Und mein Fazit wäre, jetzt zu sagen, ich setze auf einen Automobilbauer, ich kaufe mir jetzt eine Aktie. Mein Fazit passt natürlich auch in das rein, was ich schon seit 2 Jahren sage. Also auf Einzelaktien im Automobilsektor zu setzen, ist für mich ein ganz großes Risiko, welches ich zumindest als langfristiger Investor nicht bereit bin einzugehen. Auch nicht eine BYD.
Dann lieber Silber, oder? Sebastian?
All in.
All in, weil die steigen auf $100. Tada. Zack,
nächstes Thema. Ja, wollte ich jetzt sogar noch mitbringen, genau. Denn wir hatten Silber vor ein paar Ausgaben mal besprochen. Als da war der Titel damals, das darf jetzt nicht passieren und da hatten wir ja darüber, oder wir hatten analysiert, dass Silber jetzt nicht mehr nach unten durchfallen darf. Es war damals um die $26,50 nach unten und dass natürlich auf der Oberseite der wichtige Widerstand bei $32,50 ganz entscheidend ist, ganz wichtig ist. Den haben wir jetzt endlich genommen. Silber ist über $33, $34, teilweise sogar fast auf $35 nach oben. Und die Gründe sind natürlich zum einen, der Goldpreis läuft wie verrückt. Ich hatte es vorhin mal angedeutet. Aktienmärkte auf Allzeithoch, Zinsen steigen und der Goldpreis rennt von einem Hoch zum nächsten. Das beflügelt natürlich früher oder später auch Silber, weil die Investoren dann auch sagen, ja, was gibt's denn noch, was noch nicht so stark gelaufen ist? Das war Silber und da kommt jetzt erst das Momentum rein. Wir haben aber auch brutale Nachfrage aus der Photovoltaikindustrie. Wir haben seit Jahren ein Defizit, was nur durch den Abbau von Lagerbeständen bedient werden kann. Und wir haben eine interessante Entwicklung, dass die Edelmetalle brutal laufen, also Gold und Silber, die anderen Industrierohstoffe aber nicht so. Und Silber wird in der Regel als Beiprodukt, als Nebenprodukt auch abgebaut. Also da ist jetzt momentan auch nicht zu erwarten, dass da die Förderung von Kupfer und Zink und allem brutal nach oben gefahren wird, weil es sich einfach momentan nicht lohnt. Also ergo auch nicht deutlich mehr Silber auf den Markt kommt. Und da muss ich sagen, wenn man jetzt mal bei Silber hinschaut und wenn jetzt dieses Momentum, ich sage es mal als Szenario, gehalten wird, diese Stärke, und wenn wir das mal vergleichen mit dem, was im Jahr, ich habe es mal notiert, August 2010 bis April 2011 passiert ist. Also damals hat Silber konsolidiert und aus dem Nichts hatten wir dann binnen 8 Monaten einen Anstieg von 170%. Also das wäre vom letzten Niveau ausgehend, sage ich mal, um die $90. Ich will jetzt nicht sagen, dass es direkt so kommt, aber wenn Silber durchzieht, dann ist die Volatilität und diese Schubkraft, die drin ist, extrem. Also ich sage jetzt mal, ich behaupte jetzt mal, dass wenn Silber hier dran bleibt, wir Ende des Jahres sogar noch $40 sehen können. Und nächstes Jahr, wenn diese Schubkraft dran bleibt, wir wirklich deutliche Kurse über $50, vielleicht sogar mal eine Spitze von $100 sehen können. Also das klingt jetzt erstmal utopisch, aber wer sich mit Silber beschäftigt historisch und sieht oder analysiert, wie Bewegungen nach oben vonstatten gehen, die gehen brutal rasant und schnell vonstatten. Also von daher, wenn Silber dran bleibt, dann werden wir nächstes Jahr vielleicht sogar die $100-Marke sehen. Das stelle ich jetzt mal ganz kühn hier in den Raum.
Was sind denn die Katalysatoren dafür?
Das hatte ich dir gesagt. Also die Nachfrage, Photovoltaikindustrie boomt. Also, dann hast du natürlich Silber, ist ja zu fast 60% Industriemetall. Das heißt, du musst schon auf die Industrie achten. Geht es der Industrie gut? Geht es der Wirtschaft gut? Ich meine, die amerikanische Wirtschaft, finde ich, die ist sehr, sehr stark. Wenn die Chinesen ihre Stimulusmaßnahmen auf die Kette kriegen, kommt da auch noch mehr Nachfrage. Dann diese ganze Transformation zu grünen Energien, auch irgendwo Absicherungsgedanke, natürlich geopolitische Risiken. Und was man wirklich sagen kann, also mal ein ganz einfaches Argument, wenn man mal die früheren Rallyes bei Gold verglichen hat, dann ist Gold vorausgelaufen und dann hat es ein paar Monate gedauert und dann ist Silber angezogen, weil dann wirklich viele gesagt haben, okay, was gibt es denn aktuell noch, was ich nehmen könnte? Gold ist mir ein bisschen davongelaufen und dann hat Silber deutlich an Performance zugelegt und das siehst du auch aktuell, wenn man mal so das Gold-Silber-Verhältnis zu Rate zieht, dass Silber momentan auch seit 2 Wochen stärker ist als Gold. Also da sieht man, dass da jetzt wirklich Druck und Schwung im Markt drin ist bei Silber.
Ja, ich kann dem im Prinzip nur beipflichten. Liegt vielleicht auch daran, dass ich letzte Woche ein Video gemacht habe zum Silber. Da ging es um einen Artikel, der sogar ein Preisziel von $250 hatte. Und da ging es auch ganz wesentlich um die Angebots- und Nachfragesituation. Die großen Tech-Konzerne investieren massiv in Energieunabhängigkeit, auch in Kernkraft, aber auch in Windkraft und eben ganz stark in Solar. Und wir haben eine begrenzte, ich glaube, Jahresproduktion liegt irgendwo zwischen 800 und 900 Millionen Unzen momentan. Und wenn sich Photovoltaik in den nächsten 2, 3, 4 Jahren so entwickelt, wie das viele erwarten, und diese Investitionen, die finden ja gerade statt, die werden ja jetzt beschlossen und dann wird gebaut, dann haben wir schlicht und einfach einen Nachfrageüberhang. Und der sollte sich dann dementsprechend auch widerspiegeln im Silberpreis. Und wenn ich mir das charttechnisch anschaue, also ich gehe bei den $100 mit, ich würde vielleicht einfach mal konservativ vielleicht einen 3- bis 5 Jahreszeitraum dranhängen, was dann immer noch eine ganz interessante Performance wäre. Ja, kann man ja sich immer leicht runterrechnen. Alles, was sich nach 10 Jahren verdoppelt, sind ziemlich genau 7% Rendite. Also wenn sich etwas in 3 bis 5 Jahren dann verdreifacht, ist es eine deutlich zweistellige Jahresrendite. Ich habe ein gewisses Kontingent an Silver Exposure und ich möchte gern noch ein bisschen was dazu nehmen. Metalle sind manchmal aber auch für Monate hinweg langweilig. Und das muss man bei so einer Spekulation wissen. Dann kommt so ein Ausbruch und dann passiert wochenlang beinahe gar nichts, außer dass es so ein bisschen abbröckelt. Das wird auch bei Silber wieder passieren. Aber ich möchte was davon im Depot haben. Langfristig habe ich sowieso viel zu viele Unzen. Die muss ich irgendwann auch mal wieder verkaufen. Also meine physischen Unzen.
Was ist denn die beste Silberaktie?
Also reine Silberaktien, ich weiß nicht, Sebastian, gibt es ja gar nicht so viele. Ne? Also
ganz wenige.
Ja, was allerdings interessant ist, es gibt den Global Miners X Silver, heißt der, glaube ich. Warte mal, Sil, weil die haben auch gerade charttechnischen Global X Silver Miners ETF. Da findet man einige, auf dem deutschen Markt wahrscheinlich am bekanntesten die Pan American Silver, die sind charttechnisch auch gerade im Ausbruch und zweifellos, die Silberaktien werden dann auch davon profitieren. In der Menge sind einfach die großen Bergbaukonzerne die größten Silberproduzenten, weil es einfach mit anfällt. Also wenn du nach Gold und Kupfer buddelst, dann kommt immer auch Silber mit raus. Habe ich das richtig zusammengefasst, Sebastian?
Ja, hast du perfekt. Und außerhalb vom ETF, also ich habe eine Position in Hecla Mining schon länger. Die haben einen hohen Silberanteil, also das ist einer dieser Pure Plays zum Teil und hat sich auch in den letzten 5 Jahren wirklich gut gehalten, wo Silber nicht gefragt war. Also da ist so ein, finde ich, ein solides Basisinvestment. Aber man sieht, Hecla ist so der 5-Jahres-Star innerhalb dieser Gruppe. Wenn du kürzere Zeiträume nimmst, so mit einem Jahr, dann sind die immer noch gut gelaufen. Aber da siehst du, wie so langsam die Juniors, also die kleinen Silberminen, aufholen. Aber da ist natürlich eine hohe Spekulation und ja, spekulativer Charakter mit drin.
Also Risikomanagement, aber also beachten. Und ansonsten ist das aber ja ein sehr guter Hinweis. Vielen, vielen Dank. Würde ich jetzt auch noch mal ein bisschen Recherche betreiben.
Aber bei Rücksetzern. Silber, ich hatte es gesagt, Silber ist so brutal volatil. Ja. Wir sind dieses Jahr über 40% im Plus. Vielleicht laufen wir auf 50%, auf 60%, aber wir werden wieder den Rücksetzer bekommen und der wird dann nicht 3% sein. Der wird dann wieder mega schnell gehen und wir sind 15% wahrscheinlich innerhalb von 4 Tagen gefallen. Das ist dann der Moment, wo man sagt, wenn man fundamental überzeugt ist, dann wieder nachzulegen.
Und Trump hat auch gesagt, kauft Silber.
Warum?
Wieso, wenn er solche Sachen raushaut, kann ich das doch wohl auch. Trump hat gesagt, kauft Silber.
Warum hat er das gesagt? Einfach, ja, nur so.
Willst du anzweifeln, was ich hier sage?
Nein, gar nicht, gar nicht.
Ich mache mir seinen Stil zu eigen. Ich erfinde einfach Dinge.
Ach so, okay.
Weißt du, jetzt, wir kommen langsam Richtung Wahl. Wir müssen uns da einstimmen.
Ja. Aber
Harris would never buy silver. I would.
Tucker Carlson hat gesagt, shortet silber. Trump Carlson.
Ja, nächste Woche machen wir sicherlich eine Wahlfolge. Das gibt mal richtig Lack.
Das gibt richtig Lack. Kommen wir zur Hörerfrage. Die hat Sebastian mitgebracht. Lieben Gruß an dieser Stelle. Der fragt, besteht das Risiko, dass große Staaten wie die USA pleite gehen?
Richtig. Das ist sogar nicht mal nur eine Hörerfrage. Ich habe mal mehrere zusammengefasst, weil das Thema viele, merke ich, mittlerweile umtreibt. Das heißt, die Schuldenthematik USA, jetzt über 35 Billionen Dollar Schulden, die globale Verschuldung, zumindest die öffentliche Verschuldung, wird dieses Jahr über 100 Billionen Dollar wahrscheinlich Ende des Jahres ansteigen. Wenn man dann noch die Unternehmen zunimmt und die Privathaushalte, dann sind wir wahrscheinlich global bei irgendwo 300 Billionen. Aber auch nur mal auf die USA gemünzt, gab es vor Tagen auch mal wieder neue Hochrechnungen. Also die Schulden sind etwas, was die Leute umtreibt. Und da natürlich die Frage, die wir öfter bekommen, ist es möglich, dass ein Land wie die USA beispielsweise pleite gehen? Was würde das bedeuten? Also es ist jetzt ein Riesenthema, da können wir sicherlich auch mal eine Sonderfolge machen. Ich muss sagen, ja klar, realistisch ist alles. Aber bevor sowas passiert, gibt es natürlich noch andere Stellschrauben.
Hast du gesagt, realistisch ist alles? Das
ja,
ist
klar.
Ist das ein Oxymoron oder ein Paradoxon? Das kann ja nicht sein.
Oh je.
Es kann nicht alles realistisch sein. Aber bitte, fahr fort.
Sagen wir mal, die Szenarien, dass die USA theoretisch pleite gehen, ist natürlich eine realistische Annahme. Wir wissen nur natürlich nicht, wann und ob. Ich weiß, was du jetzt gleich sagen wirst, Lars. Aber erstmal gehen wir mal einen Schritt zurück. Und natürlich diese ganze Schuldenthematik, die kann natürlich auch aufgelöst werden, wenn mehr Steuern eingetrieben werden und es wird zurückgezahlt. Das ist jetzt nicht das, was wahrscheinlich global Politiker mögen. Die Steuern werden steigen, aber sie werden wahrscheinlich anderweitig ausgegeben. Das kann natürlich das Geld oder die Schulden weginflationiert werden, ist auch ein Punkt. Es wird in meinen Augen in den nächsten Jahren stärker passieren. Aber natürlich könnte auch irgendwann Zweifel der Investoren kommen und sagen, wir nehmen diese Schulden beispielsweise nicht mehr auf, wir kaufen die nicht mehr ab. Dann könnte natürlich die eigene Notenbank entsprechend wieder einspringen oder über Regulierung, Pensionsfonds, Versicherungen mehr oder weniger gezwungen werden, mehr von den Schulden abzunehmen. Also das ist so eine Frage, ich finde, die man kann sagen, ja, irgendwann wahrscheinlich, wenn man sich mit Finanzhistorie beschäftigt, was ich gerne mache, dann ist noch jede Währung und jeder Schuldenberg irgendwo umgefallen. Aber ich würde daraus jetzt nicht direkt ableiten, dass man da sagen kann, das passiert in einem Jahr oder 5 oder 10. Das ist momentan für die Märkte, sind wir ehrlich, kein Thema. Das interessiert momentan keinen. Aber irgendwann wird wahrscheinlich mal der Punkt kommen, wo die Anleihen, also wo die Gläubiger rebellieren werden, wo sie sagen werden, wir wollen deutlich höhere Zinsen haben, vor allem auch in Anbetracht der Inflation, die dann im Markt herrscht, um diese Schulden loszuwerden. Und dann wird vielleicht auch irgendjemand mal sagen, wie ist denn überhaupt die Schuldentragfähigkeit eines Landes wie den USA, um dann entsprechend, ja, Maßnahmen, die dann vielleicht ergriffen werden oder auch nicht. Also ich will mich da gar nicht festlegen. Ich sage es ja immer, ein positiv gestimmter Investor. Aber man muss schon anhand der Historie sagen, irgendwann werden diese Schuldenberge zu einem großen Problem werden. Aber wie sie dann aufgelöst werden oder wie lange das dann noch weitergeht, das weiß keiner. Also deswegen bin ich da sehr, sehr skeptisch bei denen, die da Prognosen abgeben und sagen, das bricht alles in den nächsten paar Jahren zusammen. Das denke ich eher nicht.
Aber die Notenbanken kommen doch dann einfach wieder ins Spiel und kaufen entweder die Anleihen auf, nehmen die aufs eigene Buch oder geben Garantien und so weiter. Also so kannst du ja auch erstmal ein paar Jahre, vielleicht sogar eine Dekade oder zwei überbrücken. Also das bedeutet, ja, ich gebe dir vollkommen recht, also dass da jetzt übermorgen jemand pleite geht, das ist relativ unwahrscheinlich. Also dass da jetzt irgendwie so ein Koloss umkippt. Aber ja, ich weiß nicht, ob, weil ich meine, diese Maßnahmen gab es ja in vorangegangenen Jahrhunderten nicht, dass halt sobald eine Währung auf dem Spiel stand, dass dann auf einmal die Notenbanken da einfach eingegriffen haben, um das System zu schützen.
Sagen wir es mal so, du hast mehr und komplexere Verlängerungsoptionen, das ist absolut richtig. Und Lars, ich gebe dir gleich das Wort, weil du wurdest auch wieder immer wieder explizit gefragt, weil du ja sagst, solange sich jemand in seiner eigenen Währung verschuldet, kann er ja praktisch nicht pleite gehen. Das war ja immer, soll ich dir als E-Mail auch weitergeben als Frage, was du davon hältst?
Ja, das ist ja exakt die Antwort. Also irgendwann muss ich natürlich, wie sollte ich das bezweifeln? Irgendwann kann das natürlich passieren. Aber der Gedanke ist ja immer, wenn Sie noch mehr Schulden aufnehmen, dann könnte es passieren. Und das ist eben ausgeschlossen. In der derzeitigen Situation, wenn der Schuldenstand der USA dreimal so hoch wäre, wären sie immer noch nicht pleite. Nur das ist nicht die Beruhigung, die man haben sollte. Denn mit den steigenden Schulden geht automatisch einher, dass die Fiat-Währung darunter liegend, dass die entwerten muss. Das war im Übrigen, früher gab es zwar keine Notenbanken, aber wir haben ja ewig lange, also dass wir Papiergeldwährungen haben, ist ja noch der kürzere Teil der Menschheit. Vorher standen dem echte Werte entgegen. Und bei den Goldmünzen hat man dann irgendwann gesagt, wenn es sich nicht ausgeht, ja, dann reduzieren wir einfach den Anteil des Goldes in der Münze. Also das hat man immer schon gemacht. Und das muss man einfach wissen. Geld entwertet permanent. Und je höher die Schulden, desto höher die Notwendigkeit, dass dieses Geld entwertet. Das ist ein Automatismus. Und deswegen, wenn die Frage ist, besteht das Risiko, dann muss man natürlich mit der Einschränkung irgendwann ja sagen. Aber es ist ein völlig unrealistisches Szenario. Das gilt im Übrigen auch für die ungeliebte Eurozone. Das gilt auch für Japan. Das gilt für China. Das gilt für all diejenigen, die eine funktionierende Notenbankpresse haben, in einer Währung, die aus verschiedensten Gründen auch irgendeiner haben will. Ja, also wenn Venezuela und der Senegal kann natürlich auch unbegrenzt Geld drucken, nur das Geld will keiner haben, weil sie weder die strategische Bedeutung haben, noch weil du damit rechnest, dass du dass das Geld irgendwie seine Kaufkraft erhalten kann. Und das wird irgendwann mal zum Problem. Ich möchte also auch nicht behaupten, wenn die Frage jetzt wäre, vielleicht kommt sie ja dann beim nächsten Mal, ob wir nicht sowas wie einen Schuldenschnitt oder einen Währungsreset sehen. Das würde ich nicht für ein unrealistisches Szenario halten. Das kann durchaus passieren, wenn du sehr teure whatever, Kriege, Investitionen bezahlen musst und so weiter. Also das will ich gar nicht ausschließen, aber dass man der Staat geht nicht pleite. Und wenn wir jetzt nicht die verfassungsmäßigen Geschichten meinen, ja, also wenn, klar, offiziell sind die USA dann, weiß ich nicht, 22 Mal pleite gewesen, ehe sie dann wieder in der Verfassung die Schuldenobergrenze erhöht haben. Wenn man so will, ist das ja eine Form von Pleite, aber ansonsten sehe ich das Risiko bei null und die Antwort lautet immer Sachwert.
Das hast du perfekt gesagt.
Zum Beispiel einen Dividenden-ETF.
Ach, jetzt ziehen wir aber auch richtig durch zum Schluss.
Ja, klar. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock auf 4 Stunden.
Ich habe keinen Bock mehr, wie gesagt. Ja, ich dachte, ich bringe einfach mal das Thema mit, weil wir ja sehen, die Kunden, übrigens danke an die gesamte Branche, auch an die Neo-Broker, die ganz transparent, finde ich, allesamt informiert haben. Allesamt, so viele sind es nicht. Guck mal, jetzt gibt es weniger von der EZB. Das ist das, was wir euch noch ausschütten. Ich finde das in seiner Transparenz wunderbar. Und das zeigt im Übrigen auch, das muss man mal, die Spitze sei erlaubt, zeigt auch, wie schwer und geheimnisvoll einige klassische Banken sich damit tun, das Geld weiterzugeben. Schlicht und einfach weniger Zinsen, weil sie selber mehr behalten wollen, weil sie einen großen Apparat bezahlen müssen. Das wird eine ganz, ganz schwere Nummer für viele Filialbanken, muss man wirklich mal sagen, gegenüber den Neobrokern. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, umso attraktiver werden natürlich dann auch wieder Dividenden. Und ein Dividenden-ETF, bei dem ich früher immer nachgefragt habe, wenn ich im Bekanntenkreis die Frage bekommen habe, ja, welchen soll ich nehmen, habe ich immer kurz nochmal, Sebastian, welcher war das nochmal? Mittlerweile habe ich ihn selber im Depot, ich habe ihn kürzlich nochmal nachgekauft, den Global Select Dividend. 4,9% Ausschüttungsrendite, das ist für mich attraktiv. Die Werte, die Einzelwerte, die da drin sind, die würde ich in der Regel nicht kaufen. Ich würde nicht mal drauf kommen, sie zu kaufen, aber gerade das macht es für mich zu so einer interessanten Beimischung, dass ich da in den Top 10 nicht die Einzelwerte finde, in die ich sowieso investiere, sondern das sind dann wirklich durch das Screening, es sind viele Banken, Versicherungen und so weiter und das passt bei mir ganz hervorragend rein.
Ist das iShares?
Gibt es von 2. Kriegst du, also es gibt einen Index, natürlich den Träger oder den Benchmark-Index und du kannst ihn von iShares und meines Wissens von X-Trackers kaufen. Man muss aber auch sagen, wenn du die Performance-Vergleiche jetzt noch machst, also über die letzten 5 Jahre und du guckst auf die Performance, dann ist das Produkt von Van Eck, der Morningstar Developed Markets, besser, aber der ETF, den Lars erwähnt hatte und den ich auch im Depot habe, der ist breiter gestreut. Das heißt, du hast den Anteil Nordamerika, 40 Aktien, du hast 30 Europa, du hast auch Asien-Pazifik, du hast auch Hongkong drin. Und das waren jetzt nicht die Performance-Knaller der letzten Jahre. Deswegen hinkt er in der Performance hinterher. Aber wenn jetzt beispielsweise wieder Werte aus Asien-Pazifik und Europa mehr gefragt sind, hast du damit natürlich auch viele unterbewertete Werte drin. Also es gibt, wenn man so über den besten ETF spricht, dann manche gucken nur auf die Performance, aber vielleicht, wenn die Performance am allerwichtigsten ist bei Dividenden oder nicht bei Dividenden, bei allem, dann gehst du vielleicht doch in einen ganz anderen Index rein. Der hat halt auch gewisse Auflagen, dass die Unternehmen sich nicht umbringen und nur einen gewissen Teil ausschütten. Also es muss eine Beständigkeit da sein. Aber es soll auch nicht passieren, dass die Schulden aufnehmen, um dann irgendwie die Kriterien zu erwischen. Also von daher, ich finde den auch einen ganz charmanten Index und bin jetzt auch, sag ich mal, noch dazu auch nicht so dogmatisch. Also viele gehen ja auf die Dividendenaristokraten, aber da, man muss schon sagen, die Studienlage sagt, dass Beständigkeit bei Dividenden wichtiger ist als die Höhe. Also die Dividendenaktie zu kaufen mit 10% macht keinen Sinn. Lieber den Wert, der beständig ausschüttet. Aber ich bin da, sag ich mal, so flexibel, dass ich sage, ich gehe nicht dogmatisch nur auf Aristokraten. Ich nehme auch gern mal eine Rohstoffaktie, die 2 oder 3 Jahre nicht bezahlt, aber dann wieder eine Sonderdividende raushaut, dass es wirklich klappert. Also es ist wie immer, macht es die Mischung aus, finde ich, bei sowas.
Vollkommen richtig, es ist noch defensiver. Ich habe in dem Fall sogar die ausschüttende Variante, also vierteljährlich kommt die Dividende. Und ich habe nichts gegen die Aristokraten. Ich bin in einigen, also gegen die Aristokraten im Allgemeinen habe ich schon was, natürlich als linksversiffter Content Creator, aber gegen die Dividenden-Aristokraten habe ich herzlich wenig. Man muss allerdings aber auch sagen, wir sind so langsam, haben wir uns das auch ziemlich bequem gemacht in unserem Bullenmarkt. Das ist auch gut, der darf auch gerne weitergehen, aber die sind im Schnitt auch fast 50% höher bewertet als zum Beispiel diese breiten Werte, die in dem Global Select Dividend drin sind, weil sie eben so bekannt sind. Das heißt also, sollen wir mal in eine andere Marktphase kommen, dann kann es durchaus sein, dass das, was hier an Performance-Vorsprung aufgebaut wird, dann bei denen da kann dann auch mal Druck drauf kommen. Das ist für die Ausschüttung am Ende des Tages nicht so wichtig. Ja, Kurs und Ausschüttung, da kann es, wenn es über viele Jahre hinweg eine kann es natürlich da auch mal eine Korrelation geben, aber normalerweise sind Kurse das eine und Ausschüttung das andere.
Leute, ich glaube, so kontrovers war es heute doch nicht.
Verkackt. Also,
keiner von uns ist ausgerastet, keiner hat wild gebrüllt, Sachen geschmissen. Also irgendwie war es relativ zivil.
Ja. Dabei habe ich schon mit Lachsfarben angefangen, um ihn ein bisschen aus der Reserve zu locken. Aber
das ist, mein Hemd ist Lachsfarben. Was willst du da?
Ich hab das aber eher irgendwie als so einen schleimigen Annäherungsversuch, habe ich das interpretiert.
Ja, das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man sich nach hinten vom Stuhl schmeißt vor Lachen, wenn Sebastian sagt, er joggt. Das ist natürlich nicht der gleiche Affront.
Nein, ich habe gelacht. Ich habe gelacht, als er gesagt hat, ich habe gejoggt und ich war wütend. Da habe ich gelacht. Ja, genau.
Also marschieren so ist er gewesen. Gejoggt.
Ich marschiere wieder Duracell-Hase.
Hauptsache, du hast keine Stöcke in der Hand. Aber nichts gegen Nordic Walking. So, komm, jetzt nicht noch Zuhörer verlieren.
Also, dann machen wir jetzt Schluss. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann und ciao.
Bis dann.